Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
Wieder wollten die Deutschen ihr Sommermärchen haben. Wieder das Meer der Deutschlandfarben auf Fahnen, Kleidern, Hüten, in Gesichtern oder in den diversen Accessoires ihrer Kulturevents. Und wieder dieses Deutschlandgeschrei in Permanenz. Deutschland vorn. Wir kennen das noch von 2006. Deutsche Märchen kommen immer gut. Aber diesmal ist es um einiges pervertierter. Diesmal haben wir es noch nötiger. Zu viel ist daneben, zu viel im Aus, zu viel Hoffnung verpufft, zu viel Zukunftsangst entstanden. Stagnation ist da schwer auszuhalten. Es muss was geschehen. Der Frohsinn einer Verbrüderung, die aus dem Geschick einer Fußballmannschaft entsteht, hat nun auch die Politikerszene aufgegriffen und in die Substanzlosigkeit ihrer Politik verfüllt. Vielleicht geht's damit besser, aber so peinlich war es auch noch nie. Da schwebt Frau Merkel mit ihrem Regierungsflieger extra nochmal nach Kapstadt und freut sich und juchzt und umarmt alle, die um sie rum sind, wenn ein deutsches Tor fällt. Und extra war sie zuvor auch nochmal kurz durch einen Slum gezogen, wo die Deutschen ein Sportstipendium finanziert hatten. Natürlich für afrikanische Waisenkinder, das kommt immer gut, jedenfalls besser als Bomben auf einen afghanischen Tanklaster, die 140 Menschen töteten. Arm und reich, jetzt alle gleich. Und ihre kindische Freude ist auch schnell zu verstehen. Es steht ihr auf die Stirn geschrieben, dass auch sie nicht weiter weiß und dass zumindest das Weltmeister-Image in der Fußballtechnik Pluspunkte für den Technologiehandel des Exportweltmeisters Deutschland erbringen könnte. Der Sieg der deutschen Fußballer gegen Argentinien sei daher auch eine ganz, ganz große Tat für Deutschland, verkündet sie. Mein Gott, Merkel. Und dann musste auch noch der deutsche Bundespräsident abgehen, weil er sein Amt nicht mehr verantworten konnte. Das baut auch nicht gerade auf. Und so wird auch das höchste deutsche politische Plenum, der Deutsche Bundestag, langsam kindisch. Weltmeisterliche Gefühligkeit wurde auch dort schon fällig. Mann und Frau müssen sich Mut machen, um noch Beschlüsse fassen zu können. Die Ratlosigkeit angesichts der Geldverknappung des Kindergeldes wendet die Familienministerin Christina Schröder in ihrer Rede positiv dahin, dass sich mit der Weltmeisterschaft ja auch schon was tut zur Verbesserung der Lage, denn schon 9 Monate nach der letzten WM habe es ein sprunghaftes Ansteigen der Geburtenrate gegeben. Nein, wie süß. Ist das nicht auch ein echt hoffnungsfrohes Thema für ein hochkarätiges Entscheidungsplenum der Politik, wenigstens mal eines, was Hand und Fuß hat, nein, sogar viele Hände und viele Füße? Lass dich umarmen, Land der Millionen, es wird schon was bei rauskommen. In der wabernden allgemeinen Gefühligkeit lässt sich vieles ins Gegenteil verkehren, was sonst stutzig machen würde. Der Abgang des alten und die Wahl des neuen Präsidenten haben zu viele Ahnungen geweckt. Schon fragen einige Presseleute und Politiker, was denn den Abgang nun wirklich nötig gemacht hätte. War es vielleicht doch die Unterschrift zur Blindsicherung des Euro? Schon reicht Gauweiler eine regelrechte Anfrage hierzu ein. Die Akzeptanz der deutschen Politik und des Parteienstaats steht auf der Kippe.
Gutes Radio bekämpft Vorurteile. Radio Lora auf 92,4.
Ich lebe in einem Land, wo Frau gleich Familie, Umwelt gleich Landwirtschaft, Afrikaner gleich Drogendealer.
Lora München auf der 92,4. Kein Kommerz auf Megahertz. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Ideologie soll diese Welt zusammenhalten und das tut sie zunächst auch, indem sie Gefühle zusammenhält. Doch Gefühle haben ihren Gehalt aus der Wahrnehmung, resultieren aus Empfindungen. Ideologie ist substanziell Sprache, der Logos des Ideals. Vermengt man beides miteinander, so hat man eine Nebelwolke für alles, was möglichst unsichtbar bleiben soll. Der gefühlige Schleier für absurde Begründungen für politisches Handeln lässt sich daher am besten mit einer kultivierten Ideologie aufziehen. Und sie schleiert umso heftiger und dichter, je schwerer dieses Handeln plausibel zu machen und zu legitimieren ist.
Brutalstmögliche Aufklärung.
Lora 92,4, weil's klar macht.
Eine Wirtschaftskrise wird schnell zu einer kulturellen Krise, wenn der Lebensstandard sinkt, wenn Armut kulturelle Beziehungen und Einrichtungen beherrscht und soziale Krisen virulent werden. Wenn die zunehmend heftiger werdenden wirtschaftlichen, politischen und sozialen Konflikte nicht auflösbar sind, kommt eine grundlegende Verunsicherung auf, in welcher sich die Sinnfrage nach den Grundlagen der Gesellschaft stellt. Der Halt, den sie noch den Menschen geboten hatte, ist am Zusammenbrechen und es entstehen massive Existenzängste, die sich nicht nur an den wirtschaftlichen Grundlagen festmachen, sondern sich auch überhaupt auf die Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft beziehen. Kulturell bewirkt die wirtschaftliche Krise eine Erschütterung des ganzen gesellschaftlichen Verhältnisses, der Rechte und Pflichten und Sitten und Gebräuche und Religionen und Beziehungen. Sie könnte noch als gesellschaftliche Krise begriffen und beantwortet werden, wenn die kleinen Konflikte in den großen noch wiederzuerkennen wären, wenn Gesellschaft wenigstens kulturell noch auszumachen wäre. Doch im Reichtum einer modernen Dienstleistungsgesellschaft, die ihre Geldwerte zum großen Teil durch Exporte erwirbt und auf den Finanzmärkten zirkulieren lässt, ist auch der gesellschaftliche Zusammenhalt exportiert, in bloße Geldwerte einer schwebenden Finanzwirtschaft verwandelt. Dienstleistungsgesellschaften setzen Mehrwertproduktion voraus, beruhen jedoch auf den Verhältnissen des Geldes selbst, dessen Wert sie importieren. An diesen Verhältnissen müssen alle Menschen teilhaben, um gesellschaftlich existieren zu können, teilhaben in jeder Hinsicht. Sie sind einerseits Nutznießer einer weltweiten Auspressung von Arbeitskraft und Rohstoffen und zugleich Objekt einer allgemeinen Tendenz zur Reduktion ihres Arbeitswerts bis hin zu den Billiglöhnen und Hartz-IV-Perspektiven. Das Kapital ist in seiner Geldform lediglich bestimmt durch die Geschwindigkeit aller Transaktionen, durch die Eilfertigkeit der Bediensteten. Die Macht des Kapitals steht hier nicht mehr unmittelbar den Beschäftigten gegenüber als Ausbeutungsinteresse an produktiver Arbeit, sondern als Interesse an Dienstbeflissenheit und Kostenminderung der Reproduktionsleistungen. Von daher gibt es hier zwar auch die berühmte Kluft zwischen Arm und Reich, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Lohnarbeiter und Arbeitslosen, aber keine wirkliche Konfrontation gegensinniger Klasseninteressen, die sich als gegensinnige Macht gegenüberstehen. Es gibt hier nur den Gegensatz quantitativ unterschiedlicher Teilhabe in qualitativ gleicher Interessenslage, Geld. Die mehrwertbildende Arbeit wird importiert und durch die hochwertigen Exporte ausgeglichen und ihre Wertsteigerung noch durch Beschleunigung der Umschlagszeiten der Geldzirkulation, durch Hochleistung von Transportarbeit, Kommunikation, Regeneration und Werbung betrieben. Arbeit hat hier keinen wirklichen gesellschaftlichen Sinn mehr, außer dem, Wert aus fremder Arbeit zu importieren und seine Verwertung in der Geldzirkulation zu beschleunigen. Das vorhandene Geld in dieser Gesellschaft will natürlich jeder haben und es gibt ja eigentlich auch genug davon. Aber um Dienstleistung sicherzustellen, dürfen die Dienstleister nicht wirklich reich werden, wer würde sonst noch arbeiten? Geld ist genug vorhanden, wird aber zugleich durch Kostenminderung einseitig aufgehäuft, indem es den Bediensteten so weit wie möglich per Abgaben, zum Beispiel Mieten, Steuern, Sozialgelder usw. so weiter, entzogen wird. Die arbeitenden Menschen stehen hier als massenhaft vereinzelte Einzelwesen nackt vor der Position des Kapitals, friss oder stirb. Die Positionierung und Vermittlung eigener Macht ist sehr beschränkt, weil die Macht des Kapitals reine Weltmacht ist. Gewerkschaftliche Forderungen werden oft zur bloßen Camouflage. In ihrer Arbeit sind die Menschen als Mensch verlassen. Wenn sie in ihren Verhältnissen sich nicht als Mensch anwesend machen können, wenn sie ihre Verlassenheit nicht dadurch befrieden, dass sie mit anderen Menschen menschlichen Umgang pflegen, sich als Mensch unter Menschen erleben. Eine solche Gesellschaft erscheint den wirklichen Lebensverhältnissen der produzierenden Menschen vollständig enthoben und bietet sich selbst nur als Sphäre einer Konsumption, welche von der Produktion ihrer Gegenstände vollkommen abgetrennt ist, eigene Konsumkultur darstellt. Immerhin kann sich als Konsument jeder Mensch wieder als Subjekt fühlen, was immer er auch einbringen muss, um konsumieren zu können. Aber es sind keine subjektiven Beziehungen zur Welt seiner Arbeit möglich, weil deren Zweck völlig abgetrennt von dieser Kultur ist. Subjektive Beziehungen gibt es daher vorwiegend in den zwischenmenschlichen Verhältnissen oder als zwischenmenschliche Verhältnisse bei der Arbeit und diese erscheinen wiederum frei von jeglicher Gesellschaftlichkeit. sind reine Privatform des Lebens als Lebensform individueller Selbstverwirklichung, als reines Erlebnis für sich. Solche Kultur betreibt die Unterwerfung der Menschen unter die Maxime einer geschichtslosen Erlebnisformation, welche die Kultur des Kapitals mit sich bringt, weil sie Wert vermittelt, indem sie die Menschen entwertet. Kulturkonsum ist das Medium der Selbstaufwertung der Menschen in einer an sich selbst reflektierten Individualität, die sich aus der Einverleibung zwischenmenschlicher Lebensverhältnisse im Reiz des Selbsterlebens ergibt. In der kulturellen Idealisierung werden individuelle Selbstwertigkeiten zum Trieb gesellschaftlicher Selbstüberhebung, Selbstveredelung zu einer gesellschaftlichen Macht, die sich ganz allgemein zum Selbstgefühl der Menschen politisiert. Hierin steckt das Wesen der Reaktion, die gesellschaftliche Lähmung und Blockade wird zum Material einer Selbstvergötterung.
Dies geht zur Zeit der Krankheit um, die immer mehr um sich greift. Die Krankheit, die heißt Geld verdienen und da hat man's gar nicht leicht. Hey, jeder möchte was aus sich machen, möchte die anderen zorn. Hey, jeder muss der Größte sein, sonst hat er schon verloren. Hey, jeder muss der Größte sein, sonst hat er schon verloren. Und er träumt von lauter Sachen, die ihn unzufrieden machen. Und er braucht immer mehr, er möchte sich was beweisen. Und er rackert und macht und tut sich ab, er kriegt den Kram nicht voll. Er weiß genau, wie es weitergeht, was er noch alles machen soll. Und er weiß genau, wie es weitergeht, was er noch alles machen soll. Sein Gesicht wird immer härter und die Augen, die werden ganz kalt. Und er träumt davon, wie es früher einmal gewesen ist. Und er denkt bloß noch an später, ja, da hat er dann viel Zeit. Aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt ist noch nicht so weit. Aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt ist noch nicht so weit. Und er denkt da drum, wie es früher einmal gewesen ist. Und er träumt davon, wie lustig das dies war. Und er stellt sich vor, wenn er später ganz viel Geld hat, dann wird's wieder so wie früher. Da kann er wieder lustig sein. Dann hat er ganz viel Zeit dazu. Aber jetzt ist noch nicht so weit. Dann hat er ganz viel Zeit dazu. Aber jetzt ist noch nicht so weit. Und er denkt da drum, wie es früher einmal gewesen ist. Und er träumt davon, wie lustig dass dies war. Und er stellt sich vor, wenn er später ganz viel Geld hat, dann wird's wieder so wie früher. Da kann er wieder lustig sein. Dann hat er ganz viel Zeit dazu. Aber es ist noch nicht so weit. Dann hat er ganz viel Zeit dazu. Aber es ist noch nicht so weit. Später da wird's besser werden, dies sagen die jungen Herren. Früher da war's schöner, dies sagen die alten Männer.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
In dem Kultur zum Mittel des Selbsterlebens, zum Medium der Befriedung einer tief empfundenen Verlassenheit geworden ist, vermittelt sich auch in den Kulturevents die Leere und Ohnmacht der Menschen, die in der Ungewissheit ihrer sinnlichen Verstrickungen nach Idealen und Idolen suchen, um sich Sinn zu machen, um zu verspüren, wofür man steht und lebt. In ihren existenziellen Verhältnissen gelten sie nichts, sind sie bloße Wertträger. Gesellschaftlich verfallen sie in die bloße Nichtigkeit eines unmöglich gewordenen Lebenszusammenhangs und suchen Auswege aus dem Vakuum eines Lebens, das sie nur noch als zwischenmenschliches Erleben kennen. Ihre Isolation scheint darin überwunden, wenn sich darin Selbstwert bildet, Selbstbestätigung erfahren wird und so die Minderwertigkeit des nichtig gesetzten Menschen aufgehoben erscheinen kann. In der Idealisierung ihres Erlebens verdichten sie ihr Erleben zur Selbstbestärkung in ihren Selbstgefühlen, in welchen sich die Kehrseite ihrer existenziellen Erfahrungen auflädt. Kulturveranstaltungen werden zu einem Kult, zu einer eigenständigen Welt des Erlebens, worin das zu kurz gekommene zu einer überlebensgroßen Imagination wird, worin die Aufreizung und Selbstveredelung immer wieder neu inszeniert wird, immer wieder, weil sie für sich keine wirkliche Substanz hat. Musikkonzerte, Rock-Events, Sportveranstaltungen oder Schlagerfestivals oder ähnliches bewegen diese Kehrseite und befrieden eine an und für sich erregte Ohnmacht, die einer Welt entstammt, die im Kult beherrscht wird. Kult gibt es nur durch Masse. Das Idol wird zum Träger einer ungeheuren Sehnsucht, die als ein massenhaftes Phänomen auch wirklich erlebbar wird. Aber in der Masse verändern sich die Menschen, die hierin zusammentreffen. Aus massenhaften Gefühlen wird ein Gefühl der Masse, in welchem der Verstand implodiert, Bewusstsein absurd wird, ein Rausch, der jede Gewissheit überwältigt, weil er als ein Rausch aus der Masse, aus der leeren Anhäufung von Körperlichkeit geladen ist. Das Massengefühl enthält daher übermächtige Gefühle, die eine Erregung enthalten, deren Ursprung verschüttet ist und die sich auch nicht immer nur zielgerichtet entladen, sondern auch oft gegen andere Menschen gehen, die alleine dadurch zu Gegner werden, dass sie andere Verhältnisse oder Lebensformen verkörpern, zum Beispiel andere Nationalitäten, andere Verhaltensweisen, andere Vereine oder auch nur irgendein anderes Zuhause. Die Masse ist nichts Eigenes und hat nichts Eigenes, auch keine wirklich eigene Nationalität. Sie bietet nur das Material übermenschlichen Selbsterlebens. Das ist alles und ziemlich schlicht. Aber es kann alles aufladen, was sich darin formalisieren lässt. So kann die Liebessehnsucht von Teenagern in Tränen für ihr Idol zerfließen oder auch brutal werden, wenn sich darin zum Beispiel Rassismus und Nationalismus begründen. Oder es kann auch Menschen politisch hörig machen, wenn ihr Idol politisch agiert. Es kann dazu führen, dass sich in den Übermenschlichkeitsrausch politische Inhalte einfinden, wenn sie von entsprechender Begleitmusik im wahrsten Sinne des Wortes aufgerichtet werden und Ziele bekommen, die sich dem Verstand entzogen haben. Ich denke da zum Beispiel an die Nazi-Rocker. Da wird es wirklich gefährlich für die Geschichte der Menschen, weil sich da politische Zielsetzungen aufladen, die durchaus um sich greifen, alleine im Medium des Massenrausches, in welchem das formalisiert wird, was ein höheres Leben verspricht und worin gerade das zerstört wird, was die Identitätskrise einer Gesellschaft aufheben könnte. Das gab's ja schon alles mal. Antikapitalismus hatte es von allen Seiten gegeben, sozialistische Projekte auch. Aber nur eine Seite hat sich dann wirklich massenhaft durchgesetzt, die Täuschung der Menschen durch ein völlig abstruses Sozialismusversprechen. Der Nationalsozialismus. Darin war der Kult Methode und Kultur wurde zur Staatsform, zum Kulturstaat, zum Prinzip Herrenmensch. Es entsteht im Massenrausch ein übermenschliches Selbstgefühl, das unüberwindbar ist, weil es alleine aus Massenpsyche besteht, in welcher die tausend Verlust- und Nichtigkeitserfahrungen aufgespeichert sind. Sie waren nicht begriffen worden, weil ihr Massenkult das Begreifen unnötig gemacht hatte. Das hat nichts mehr mit Ideologie zu tun, nichts mit einer idealisierten Idee. Das ist praktisches Erleben einer durch Masse pervertierten Abstraktion der Selbstveredelung. Wirklichkeit absoluten Selbsterlebens als ein ästhetischer Wille und von daher totalisierte Selbstbehauptung der Kraft der vielen im Prinzip des einen, dem ästhetischen Maßstab der Welt und ihrer Bewohner. Es ist unübersehbar, dass sich auch heute wieder populistische Tendenzen breitmachen, die Politik durch Gefühle begründen und auch solche, die Gewalt mit Politik und Kultur verbinden und die sich auch in Massenbewegungen, wie zum Beispiel den Hooligans oder in rechten Veranstaltungen, austoben. Man muss sich wieder damit beschäftigen, will man nicht von der Entwicklung überrascht werden. Deshalb muss auch eine Unklarheit in der linken Diskussion zwischen Ideologiekritik und Kulturkritik aufgelöst werden. Wie beziehen sich solche Massengefühle überhaupt auf kapitalistische Wirklichkeit?
Die herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der herrschenden Klasse. Karl Marx.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Das in der Massenpsyche vorherrschende Phänomen ist eine sich darin freisetzende Gewalt, die sich fast schrankenlos gestaltet und zu einem regelrechten Vernichtungskoller ausarten kann, der Unterwerfung bis zur Vernichtung sucht, um die eigene Unterworfenheit umzukehren, um die eigene Nichtigkeitserfahrung zur Macht zu bringen. Die Krisen des Kapitalismus werden immer totaler und in dieser Gesellschaft gibt es eine immer größere Menge Menschen, die aus der gesellschaftlichen Wirklichkeit ausgegrenzt werden und sich ihre Ohnmachtserfahrungen totalisiert. Menschliches Leben findet aber immer in Gesellschaft statt und der von ihr ausgegrenzte, von allen gesellschaftlichen Beziehungen verlassene Mensch ist immer auf seinen menschlichen Ursprung verwiesen. Er ersehnt gesellschaftliche Lebensformen, die in der Vorstellung einer Gemeinschaft aufgehen, die sich um jeden kümmert, die ihn versorgt, wenn er sich ihr auch unterwirft. Es ist die Vorstellung einer totalen gesellschaftlichen Macht, mit der sich der verlassene Mensch identifiziert. Gesellschaft ist jedoch nicht eine Gemeinschaft und ausgrenzen kann sie in Wahrheit niemanden, weil auch die Unterwerfung der Menschen selbst gesellschaftliche Form hat, ihrer Form entspringt und ihre Form reproduziert. Weil sie selbst gesellschaftliche Macht darstellt, die Macht einer realen Abstraktion, worin sich Menschen in einer ihnen fremden Lebensform und Lebensmacht aufeinander beziehen, sich in ihrer Beziehung als Mensch negieren, während sie sich durch sie erhalten müssen. In der Sehnsucht nach eigener Ursprünglichkeit, im gemeinschaftlichen Wesen einer heilen Welt, suchen die Menschen sich eine Alternative, die ihnen in einem Gemeinschaftswesen, einer Volksgemeinschaft, Totalität übereignet, die abstrakter nicht sein kann und die daher alles nichtig setzt, was ihr nicht entspricht. Was nicht ihrer Art zukommt, gilt als unartig, stört das Nest, wird zum Nestbeschmutzer. Ein postuliertes Gemeinschaftswesen enthält daher schon immer ein Vernichtungsprinzip, das sich auch entsprechend mit Vernichtungswut aufladen kann. Die massenpsychologischen Phänomene einer kollektiven Ursprungssehnsucht schreckten schon seit Beginn des letzten Jahrhunderts die Kritikerinnen und Kritiker der bürgerlichen Gesellschaft auf, da sie antikapitalistische Kritik kassierten und in einer politischen Gewalt zu wenden verstanden, die sich aus der Gewalt unterworfener Menschen speiste und sich als Volksaufstand aufführte. Die bloße Ideologiekritik war hiergegen machtlos, setzte sie doch immer noch auf die Ideale der Aufklärung, also darauf, dass die Menschen sich gegen die Unvernunft des Kapitalismus aufrichten und ihren gesellschaftlichen Zusammenhang in einer vernünftigen Gesellschaft begründen wollen, sich also lediglich von der selbstverschuldeten Unmündigkeit, so Immanuel Kant, emanzipieren und sich eine vernünftige Lebens- und Arbeitsform schaffen wollten als Menschen, die schon in ihrer Individualität sich auch unmittelbar gesellschaftlich begreifen. Im Pathos der Aufklärung erscheint die radikale Selbstverwirklichung als Emanzipation schlechthin, als Keimform gesellschaftlicher Verhältnisse, die sich hieraus ergeben sollen. Doch dieses Selbstverständnis war als politische Kultur der aus sich selbst heraus freien Persönlichkeit auch schon die Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft, und hierin steckt das Problem. Wer wollte sie nicht, diese freie Persönlichkeit, die als Gleichnis des befreiten Menschen gilt? Wer wollte nicht in der Verwirklichung des freien Individuums Gesellschaft gebildet sehen, eben als gebildete Gesellschaft, als allgemein menschliche Kultur, die schon durch sich selbst geklärt wäre? Wenn Menschen nicht als freie Persönlichkeit sich emanzipieren können, wie können sie dann ihr gesellschaftliches Leben frei gestalten? Woran ist das Konzept der bürgerlichen Gesellschaft überhaupt gescheitert? War es nur ihre Ökonomie, Nur ihre Ideologie, oder war es selbst ein Kulturproblem, das bisher nicht aufgelöst wurde, das bisher überhaupt nur als Vorstellung einer definierten und sich auch selbst definierenden Gesellschaft bestand, als Diktatur der Definition?
Es geht nimmer raus. Ich sitz zu tief drin.
Politik kann Geld nicht beherrschen, denn Geld beherrscht die Politik, bevor sie überhaupt zur Entscheidung ansteht. Deshalb herrscht hier immer noch die repräsentative Politik, und die muss repräsentieren, was präsent ist, ohne einen politischen Zusammenhang umzusetzen und ohne die politischen Interessen zu vertreten, die in der konkreten Lebenswelt der Bevölkerung entstehen. Repräsentative Demokratie besteht aus einer sogenannten Parteiendemokratie, in welcher bestimmte Meinungstendenzen zur Wahl gestellt werden. Praktisch begründet sie sich aus einem Kreuz im Vierjahreszyklus, das neben eine der Meinungstendenzen der politischen Parteien oder Personen anzubringen ist. Diese Tendenzen bestehen aus Entwicklungsvorstellungen, die sich fokussieren, aus Ideologien, die jeweils für sich eine mögliche Vorstellung zur Entscheidungsfindung enthalten. Und sie implizieren, dass ihre Grundlage nur repräsentierbar ist, also nicht wirklich über sie entschieden werden kann. An diese Grundlagen muss man glauben, um überhaupt wählen zu können. Wer zum Beispiel nicht an das Wertwachstum glaubt, der wird nichts wählen können, was aus ihm hervorgeht. Und wer Wirtschaftswachstum, also die Fortentwicklung des menschlichen Lebensstandards will, dem wird nur das Hü und Hott des Wertwachstums zur Wahl geboten. Und durch die Vermengung mit Gefühlen werden Ideologien zu populistischen Standards, wie sie auch über die Boulevardpresse vermittelt werden. Erst durch diese können sie überhaupt etwas repräsentieren, was für sich nur leere Phrase bliebe. Und hierdurch werden sie wahlentscheidend. Für den Populismus der Parteien sind Massengefühle tragend, weil sich damit überhaupt Ideologie transportieren lässt. Aber die Ideologie kann vollkommen im Gegensatz zu diesen Gefühlen stehen, besonders wenn sie auch ästhetisch verbrämt werden. Man kann das gut an der Propaganda der Nazis in der Produktion von Massengefühlen, zum Beispiel in den Nazi-Filmen von Leni Riefenstahl, studieren. Dort ist die Ideologie, die sie transportieren, fast nicht mehr erkennbar. Das macht die Kunst der Riefenstahl aus. Ihr Hauptwerk, Der Triumph des Willens, ist ein beispielloses Epos der Machtinstallation, das praktisch nur über ästhetische Bravour getragen wird. Um zur Diskussion solcher Gefühle den Ideologietransport zu untersuchen, will ich erstmal Ideologie für sich besprechen, um dann darauf zu kommen, wie ihre Kultivation zu Gefühlen verläuft.
Nora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen.
Trotz Wien, Berlin und alledem, ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem.
Unser Anspruch ist, kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu geben. Und dazu brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Mehr Infos unter www.lora924.de oder unter Telefon 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Es kommt dazu trotz alledem, dass rings der Mensch die Bruderhand dem Menschen reicht, trotz alledem.
Ideologie ist die Logik einer Idee, die der Wirklichkeit zugesprochen wird. Für sich ist solche Idee nicht einfach ein Fehler, nur besagt sie für sich auch nichts. Einigkeit und Recht und Freiheit sind Vorstellungen über ein trautes Zuhause, worin noch nicht behauptet ist, dass es dieses auch wirklich gibt. Erst als Maß für die Wirklichkeit werden Ideen zur Ideologie, zur Vorstellung eines Ziels, einer Tendenz, wonach die gegenwärtigen Ereignisse auch politisch wahrgenommen und entschieden werden, soweit sie nicht schon unmittelbar sachlich entschieden sind. Aber als Vorstellung sind sie nicht sachlich, unterstellen also, dass die Sache nur durch Vorstellungen zu behandeln ist. Von daher sind Ideologien schon selbst von der Wirklichkeit getrennt und verfolgen ein Ziel, das als Ideal gegen diese gerichtet ist. Ideologie ist im engeren Wortsinn das Prinzip einer Idee, also der Systemzusammenhang einer Idealisierung. Sie ist von daher völlig unstofflich und setzt eine Gedankenabstraktion voraus, welche einen Verhalt, die Erscheinung eines Verhältnisses, idealisiert hat und von daher das Verhalten einer Interpretation ist, die als Zielbestimmung desselben hergenommen wird. Ideologie bestimmt daher die Interpretation eines Verhältnisses zum Verhalten einer Idee, die für sich nicht sein könnte, wäre sie nicht das Ideal eines wirklichen Verhältnisses. Von daher hat sie eine ideelle Abstraktion wahr, aber eben nur als die Wahrheit einer Abstraktion im Gedanken. Als Ideal wirklicher Verhältnisse wäre sie eine Realabstraktion, aber als Gedankenabstraktion spiegelt sie diese als überwundene Realität, als eine Vorstellung, in welcher die Realabstraktionen schon überwunden erscheinen. Was soll zum Beispiel Freiheit an sich sein, wenn sie nicht eine bestimmte Befreiung bezeichnet? Beliebigkeit? Was macht die Gleichheit der Menschen aus, die doch aus so unterschiedlichen Lebensbedingungen heraus Mensch sind? Ist es lediglich ihr Dasein als solches, in dem sie auch gleich geschaltet werden sollen? Die überwundene Existenz eben, das schon anders sein. In ihrem gemeinsamen Werk zur deutschen Ideologie hatten Marx und Engels Ideologie als einen falschen Denkansatz im Selbstverständnis politischer Haltungen dargestellt. Darin wurden besonders die Haltungen der Frühsozialisten, der heiligen Familie des guten Glaubens, aufs Korn genommen und als Vorstellung herausgearbeitet, welche die Legitimation der bürgerlichen Gesellschaft, die sie zu kritisieren vorgaben, in höchstem Maße bestärkten und affirmieren. Ideologien waren demnach falsche gedankliche Positionen, falsch, weil sie ihrem eigenen Anspruch widersprachen. Aber falsch auch im Denken selbst, weil Ideologie sich nicht aus einem Gegenstand heraus begründet und diesen herausarbeitet, sondern ihm lediglich Vorstellungen hinzufügt. Engels schrieb hierzu, die Ideologie ist ein Prozess, der zwar mit Bewusstsein vom sogenannten Denker vollzogen wird, aber mit einem falschen Bewusstsein. Weil es ein Denkprozess ist, leitet er seinen Inhalt wie seine Form aus dem reinen Denken ab, entweder seinem eigenen oder dem seiner Vorgänger. Er arbeitet mit bloßem Gedankenmaterial, das er unbesehen als durchs Denken erzeugt hinnimmt und sonst nicht weiter auf einen entfernteren, vom Denken unabhängigen Ursprung untersucht. Und zwar ist ihm dies selbstverständlich, da ihm alles Handeln, weil durch Denken vermittelt, auch in letzter Instanz im Denken begründet erscheint. Von daher war Ideologie noch die verselbstständigte Vorstellung, die im Himmel des Bürgertums aufblühte und ihr politisches Handeln bestimmen sollte. In der Arbeiterbewegung sprach man lange Zeit noch von einem politischen Überbau, der sich in der bürgerlichen Demokratie, in der Parteiendemokratie darstelle und der zugleich so etwas wie eine ideologische Negativform der bürgerlichen Verhältnisse sei. Ein Widerschein der Verhältnisse, in welchem sie anders begriffen wurden, als sie waren, eben um deren eigentlichen Zweck zu vertuschen, über ihn hinwegzutäuschen. Die bürgerlichen Ideale sollten die Realität in einem positiven Schein verklären, um die reale Ausbeutung der Menschen der Kritik zu entziehen, sie also zu legitimieren. Für die Arbeiterbewegung war Ideologie bloße Lüge und schon durch den Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter für ihre Klasseninteressen gegen ihren Klassenfeind aufgelöst. Doch die Arbeiterbewegung, welche ihrem Klassenfeind falsches Denken vorwarf, hatte selbst einen entscheidenden Fehler in ihrem Selbstverständnis. Sie zielte auf eine Welt der Arbeit, worin die Arbeiter und Arbeiterinnen endlich wirklich einig, gleich und frei sind, weil sie die Wahrheit der Verhältnisse sind, weil sie die Verhältnisse produzieren. Die Arbeiterbewegung kehrte die bürgerliche Ideologie vom Menschsein in eine Ideologie der Arbeit, nach welcher lediglich die Müßiggänger und Geldhaie abgeschafft werden müssten, um eine einträchtige Gesellschaft als Diktatur des Proletariats zu stiften. Hiergegen hatte sich der alte Marx noch heftig aufgebäumt und mit seiner Kritik des Gothaer Programms sich gegen dessen Urheber Ferdinand Lassalle gewandt. Der jedoch konnte sich bei der Gründung der Arbeiterpartei durchsetzen und eine Gesellschaft der Arbeit als ihr ideologisches Ziel in den Statuten der SPD festmachen. Es war der furchtbarste Fehler in der Geschichte des Marxismus, der Fehler einer verkehrten Verkehrung, der auch in die Arbeiterbewegung der Weimarer Zeit und die Deutsche Arbeiterpartei bis in die NSDAP hinein eingegriffen und sich in die Sowjetrepublik und den chinesischen Kommunismus fortgesetzt hatte. Ideologie war selbst zur Ideologie der Arbeit verkommen, zu einer absoluten Ideologie, zu einer ewigen Wahrheit des Marxismus-Leninismus. Karl Marx verstand dagegen Ideologie als eine Gedankenabstraktion von dem, was in der Sache selbst schon abstrakt bestimmt ist, verstand sie als geistige Form einer Verkehrung, wie sie durch die Wirklichkeit eines verkehrten gesellschaftlichen Verhältnisses auch wirklich gegeben ist, solange über dessen wesentlichen Fehler kein Bewusstsein gebildet ist. Ich zitiere: Auch die Nebelbildungen im Gehirn der Menschen sind notwendige Sublimate ihres materiellen, empirisch konstatierbaren und an materielle Voraussetzungen geknüpften Lebensprozesses. Die Moral, Religion, Metaphysik und sonstige Ideologie und die ihnen entsprechenden Bewusstseinsformen behalten hiermit nicht länger den Schein der Selbstständigkeit. Sie haben keine Geschichte, sie haben keine Entwicklung, sondern die ihre materielle Produktion und ihren materiellen Verkehr entwickelnden Menschen ändern mit dieser ihrer Wirklichkeit auch ihr Denken und die Produkte ihres Denkens. Nicht das Bewusstsein bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewusstsein. Dieser Text ist oft falsch dahingehend verstanden worden, als ob Marx Bewusstsein lediglich als Reflex aufgefasst habe. Aber Bestimmung ist keine Reflexion, sondern der Inhalt und Grund. Marx sagt in dem Zitat, dass die Menschen sich mit ihrem Sein verändern, dass eine eigenständige Vorstellung hiergegen nichtig ist, dass die Veränderung ihrer Sachwelt auch Selbstveränderung der Menschen ist, dass die Aufhebung ihrer sachlichen Widersprüche zugleich Aufhebung der Widersprüche ihres Denkens sind, nicht, wie Adorno dies zu verstehen gab, als ein und dasselbe, als wirklich seiende Denkform, sondern als Bewusstseinsform ihres Seins. Kritik ist daher selbst subjektiv wie objektiv gefasst als geschichtliches Verhalten, als praktischer Aufhebungsakt der Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft. Sie hat keinen von ihrer Welt unterschiedenen Inhalt. Von daher ist Ideologiekritik eben auch die Kritik wirklicher Verhältnisse und nichts anderes. Ideologie wäre aber nicht erfolgreich, wenn sie nur reines, verkehrtes Denken wäre, wenn sie nicht von irgendwem erwünscht wäre und befolgt wird, wenn also ihre Tendenz nicht auch gewollt wäre von dem, wie sich die Menschen gegenüberstehen. Natürlich hat die Klasse, welche in einer Gesellschaft herrschen kann, auch das Interesse, ihre Herrschaft zu sichern und entsprechende Vorstellungen auszubreiten. Die Frage ist nur, warum man ihr das auch glaubt, warum ihre Vorstellungen zu Glaubensinhalten der Bevölkerung werden können, warum sie tatsächlich den weitaus größeren Teil der Menschen auch geistig beherrschen. Liegt das nur an mangelhaftem Wissen, an mangelhafter Aufklärung, an mangelhafter Kritik oder daran, dass die Medien der Aufklärung den Herrschenden gehören und sie damit Volksverdummung betreiben? Oder liegt es vielleicht daran, dass die Menschen sich selbst was vormachen wollen, um ihre Verhältnisse überhaupt auszuhalten? In dieser Frage ist Ideologiekritik an ihre Grenzen gestoßen. Gerade angesichts der Propagandamaschinerie des Faschismus schien es naheliegend, die Macht der faschistischen Staatskultur auch in einer Macht der Kulturindustrie fortgesetzt zu sehen. Theodor Adorno entwarf eine Theorie des Verblendungszusammenhangs der bürgerlichen Gesellschaft, der sich über ihre Denkformen selbst verdichten würde. Die Menschen seien nicht in der Lage, Abstraktionen überhaupt zu denken, weil Abstraktionen selbst undenkbar seien. Abstrakte Lebensverhältnisse seien daher selbst auch abstrakte Denkform und ihre Widersprüchlichkeit unmittelbar identisch mit der Widersprüchlichkeit des Denkens selbst. Weil die Wertformen in ihrer Abstraktion nicht denkbar seien, würden sich die Menschen ihnen beugen und sie reproduzieren, sich im Denken selbst verdinglichen, wie er das nannte. Nicht die Verkehrungen der gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen zu einer gesellschaftlichen Beziehung ihrer Sachen, wie sie von Marx als Formverwandlung der Wirklichkeit nachgewiesen wurde, waren Adornos Gegenstand, sondern das in sich verkehrte Denken, das sich am Undenkbaren der abstrakten Beziehungen selbst zum Totalitarismus treiben und Undenkbares auch betreiben würde. Seine Ideologiekritik wollte unmittelbar als Kulturkritik Gedankenlosigkeit als Produkt einer Verdummungsmacht begreifen, die sich im Fetischismus der Verdinglichung in den Menschen auch psychisch fixiere. Das allerdings kehrte seine philosophisch gemeinte Kulturkritik schnell zu einer psychologisch gewendeten Philosophie. Ähnlich wie schon Nietzsche sah er keine weltliche Auflösung der Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft, sondern ihre Aufhebung nur in der Lebensform der Kultursphären selbst, besonders der Kunst und Ästhetik. In der praktischen Negation der Denkform durch seine negative Dialektik sollte die Wahrnehmung des verwundeten Lebens hervorgekehrt werden, sein Leiden der Empfindung überhaupt erst zugänglich werden, ähnlich wie in einer psychoanalytischen Katharsis. Von daher wandte sich seine Theorie selbst in die Ursprünglichkeit der Empfindung, in die Wahrnehmung des beschädigten Lebens als ursprüngliches Leben und wollte darin das Undenkbare zur wahren Empfindung als Empfindung von Wahrheit aufbrechen. Das falsche Leben müsse sich in einem richtigen aufheben, sich selbst als anderes finden. Damit wäre die Sensibilisierung selbst das Medium einer reinen Ästhetik, und das wurde von ihm auch tatsächlich wieder zu einer klassischen Ästhetik entwickelt. Doch Kultur ist denkbar, und Verblendung wird nicht unbedingt kulturindustriell angestiftet. Sie vollzieht sich in der Selbsttäuschung, welcher die Menschen in ihrer Vereinzelung unterliegen, um in ihrer Getrenntheit von menschlicher Wirklichkeit und Gesellschaft zu überleben. Indem sie ihre Kultur in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen idealisieren, indem sie ihre Liebe als Hochform ihrer Gefühle abfeiern, ihr Geschlecht als Hochform ihres Körpers erleben, die Befriedigung ihrer Bedürfnisse als Hochform einer Einverleibung wahrnehmen, überantworten sie sich der abstrakten Sinnesform ihrer Selbstbezogenheit, existieren sie als bloße Kulturkonsumenten. Hochkultur wird so zum Medium einer Avantgarde, die sich in alle Lebensbereiche einbringt, indem sie alle gleichsetzt und sich als Prominenz der gleichgeschalteten Kultur unter die Leute mischt. Das Medium betreibt auf diese Weise selbst eine Idealisierung, die ohne Ideologie auskommt.
Lora München auf der 92.4. Kein Kommerz auf Megahertz. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Was noch in der Ideologieproduktion als himmlische Vorstellung die Wirklichkeit umnebeln sollte und die Sicht auf die wirklichen Verhältnisse verstellte, verwirklicht sich heute als Notwendigkeit, Sinn für sich zu finden. Von daher ist Ideologie zwar immer noch nötig, um Sprache zu klären, zum Beispiel um die Gleichsetzung von Wirtschaftswachstum mit Wertwachstum zu kritisieren, um von den angeblich ewigen Notwendigkeiten der Demografie und Arbeitswelt auf konkrete Interessen zu verweisen, die sprachlich idealisiert werden. Aber sie verbleibt bei relativ theoretischen Erkenntnissen, wenn sie kein praktisches Subjekt wachmachen kann, in kein praktisches Bewusstsein übergehen kann. Im Streit um das Bestehende wird der Gegner lediglich als Monster aufgebaut, Ideologie zur Superideologie des Bösen, das endlich auszurotten wäre. Das mag dem Selbstgefühl zur Kritik schmeicheln, aber im Moralismus des Guten schwindet jede Möglichkeit einer wirklichen Veränderung, bleibt sie doch einfach nur Selbstbehauptung und Edelmut. Wer will schon gerne begreifen, dass er selbst an anderer Stelle nicht anders wäre, dass das Problem mit seinem Gegner das seines einzigen Überlebensmittels selbst ist, Geld. Der Neid auf das Bestehende führt immer in es selbst zurück, idealisiert selbst, was es bestreitet. In vielerlei Beziehung ist Ideologiekritik obsolet geworden und endet in einem Schulterzucken, wenn sie nicht mehr die wirklichen Lebensgrundlagen erkennen kann, worin die Gegebenheiten entstehen. Es herrscht hier die Kultur einer Zwischenmenschlichkeit, in welcher sich die Menschen als Einzelwesen erleben, als Mensch unter Menschen, die keinen Gegenstand mehr haben außer sich selbst. Das hat nichts mehr mit Ideologie zu tun, denn es handelt sich hier nicht um eine Vorstellung, sondern um eine eigene Substanz, um einen Sinn, der nur abstrakt zwischen den Menschen in Beziehung steht, ohne sich in ihren Bedürfnissen auch zu gestalten, ohne gesellschaftlich bewirtschaftet zu werden. Das Individuum scheint hier eine allseitige Beziehung zu leben, weil es sich aus einem allseitigen Verhältnis begründet, auf Geld. Geld ist die Lebensgrundlage einer bürgerlichen Kultur, die ihre Krisen umso mehr durch Erlebnisproduktion auffüllen muss, wie sich ihr Geldbesitz entwertet. In der Kultur spielt sich die Krise der Entwirklichung zwischenmenschlicher Beziehungen ab. Das beweist immerhin, dass diese Kulturform nicht einfach auf der Entfaltung der freien Persönlichkeit gründet, sondern tatsächlich Gesellschaftsform ist. Wird darin die Entgegenwärtigung menschlicher Lebensverhältnisse aufgespürt, so wird darin auch ein Sinn für die eigene Gesellschaft freigemacht. Gesellschaft ist nicht die Gemeinschaft von Individuen, sondern ihre wesentliche Beziehung selbst. Sie ist nicht die Aufsummierung von Menschen, die darin nur eine Menge darstellen. Im Gegenteil, Gesellschaft ist ihre wirkliche Allgemeinheit, in welcher sie unmittelbar auch ihr Leben gestalten, als Zusammenwirken der Menschen, als menschliche Wirklichkeit. Wenn man sich Gesellschaft nur als äußere Form vorstellt, die sich lediglich über die Individuen stellt, verharrt man zwangsläufig in der Form der bürgerlichen Gesellschaft, welche die Individuen als einzelne, unabhängig scheinende Persönlichkeiten bestimmt.
Zeit auf der Welt für dich, es geht. Tweet up, tweet up, tweet.
Es muss zwar noch was anderes geben auf der Welt. Irgendwas, was noch viel schöner ist als ganz viel Geld. Doch wenn mir jemand fragt, was willst, Glück oder Geld, da gibt's für ihn nur eins, was wirklich zählt.
Paula, oh Paula, wir fangen wir jeden Tag von vorn an. Und das Einzige, was zählt auf der Welt, ist ein Geld. Paula, Paula, es ist zwar traurig, aber es ist wahr. Das Einzige, was wirklich zählt auf der Welt für dich, ist Geld. Tweet up, tweet up, tweet.
Wenn ich den Armen zu essen gebe, dann nennen sie mich einen Heiligen. Wenn ich frage, warum die Armen kein Essen haben, nennen sie mich einen Kommunisten. Domhelder Camara, Brasilien.
Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Aber der Spaß oder nicht?
Es ist vielleicht noch schwer, sich Gesellschaft auch anders vorzustellen. Das Problem liegt darin, dass sie sich beständig neu gestaltet, dass die Menschen nicht nur sich, sondern eine ganze Geschichte vollziehen und nachvollziehen. Dass sie die Geschichte ihrer Lebensproduktion, ihrer Produktionsmittel und Lebensmittel als Kulturgut schon haben und fortentwickeln. Sie werden nicht in die Beliebigkeit freier Entfaltungsmöglichkeiten hineingeboren und können schon auch von Geburt an nicht beliebig sein, nicht als freie Individualität sich begründen und gleiche Perspektiven wie jeder Mensch auf dieser Welt haben. Sie kommen auf die Welt, wo sie geboren werden,
und erfahren hier die primären Grundlagen und Bedingungen ihres Lebens. Sie werden schon bei ihrer Geburt von Gesellschaft gebettet und auch bestimmt durch den Entwicklungsstand ihres Lebensstandards. Ihre gesellschaftliche Wirklichkeit erscheint ihnen erstmal als ein Schicksal, bis sie sich schließlich selbst dazu verhalten und erkennen, dass es das Geschick der widersprüchlichen Beziehungen einer Abstraktionsmacht ist, die sie bestimmt. Gesellschaft kann man also nicht erfinden, man kann aber ihre Formbestimmungen begreifen und die Bedingungen entdecken, unter denen die Individuen sich konkret gesellschaftlich verhalten. Ihre Auseinandersetzung sich nicht unaufgelöst als unendlicher Klassenkampf aufzehren muss, nicht in ihrer Besitzlosigkeit durch die Besitzer ihrer Lebensbedingungen selbst schon aufgehoben ist. Solange die gesellschaftliche Form jeden Inhalt bestimmt, wird es nur ihr unterworfene Menschen geben können. Um sich individuell wie gesellschaftlich zu verwirklichen, müssen sie streitbar existieren können, so dass ihr Streit auch in die Geschichte eingehen, im Zusammenhang mit ihrer Lebensproduktion gesellschaftliche Geschichte werden kann. Die Kritik der politischen Kultur ist die Kritik einer Gesellschaftsform, in welche die wirtschaftlichen und kulturellen Formationen die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen schon politisch bestimmen, bevor sie überhaupt wahr werden können. Die Formation des Privateigentums kassiert jede gesellschaftliche Entwicklung und bestimmt, was sie dem bringt, der sie schon besitzt. Die Formation des Selbsterlebens beruht auf der Einverleibung zwischenmenschlicher Beziehungen und bestimmt, was Kultur sein soll durch den, der sich in ihr schon verwirklicht sieht. Die Kritik der politischen Kultur ist so praktisch und nötig wie die Kritik der politischen Ökonomie. Während diese sich formatiert durch repräsentativen Parlamentarismus, Ideologie und Staatsgewalt, betreibt die politische Kultur ihre Formbestimmung durch Titeltainment, Eventkultur und Kulturstaatlichkeit. Um gegen sie anzugehen, muss man auch hiergegen arbeiten. Es muss das praktische Problem der Menschen begriffen sein, warum und wiefern sie die Möglichkeit ihrer Emanzipation, wie sie sie durch den Stand der Technik und des Reichtums schon haben, aufgeben und sich einem Allgemeingefühl, einer Hochkultur, einem Kulturstaat unterwerfen, nur um sich ihrer bornierten Existenz als reine Wertträger zu versichern, als diese sich niemals selbst sicher sein können, sich eher sicher darüber sein können, dass der Wert ihnen in zunehmendem Ausmaß ihre Lebensgrundlagen zerstören wird. So, das war's wieder für heute. Wie immer könnt ihr diese Sendung noch nachhören und nachlesen im Archiv der Kulturkritik.net. Dort könnt ihr auch eure Anmerkungen einbringen oder diskutieren und im kulturkritischen Lexikon Begriffe nachschlagen. Denn also bis zum nächsten Mal am 13. August um 19 Uhr auf Radio Lora. Tschüss.